Transformation to Go, der Podcast von Kraus & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Post-Merger-Integration in der Finanzbranche. Für euch heute im Podcast sind CEO der Bethmann Bank, Hans Hanegraaff, sowie unser CEO, Dr. Georg Kraus. Viel Spaß!
Heute habe ich Hans Hanegraaff hier bei mir. Hallo Hans.
Hallo George.
Hans, wir kennen uns jetzt auch schon viele, viele Jahre. Ich habe versucht zusammenzuzählen, aber es sind schon einige, die wir zusammen verbracht haben. Hans ist Chef ABN AMRO Deutschland, das nennt sich Country Manager, und gleichzeitig Sprecher der Geschäftsleitung der Bethmann Bank. Eine coole Doppelrolle, die du da hast.
Ja, finde ich auch. Gefällt mir gut.
Wir haben ja hier einen Podcast, der sich mit dem Thema Transformation beschäftigt. Und du hast aktuell neben all den Transformationen, die man so als Vorstand und Geschäftsführer hat, eine ganz besondere jetzt vor der Brust, nämlich die Integration. Ab nächstem Jahr wird das ja dann starten, der Hauck Aufhäuser Lampe Bank.
Genau, ja, das ist ein großes Ding.
Und natürlich gibt es so ein paar Dinge, die so standardmäßig bei Mergers und Acquisitions so auf der Checkliste stehen, das TOM, also das Target Operating Model, die Zielorganisation, die Prozesse, die Kundenansprache und alles, was es halt so gibt. Ich würde gerne heute mit dir so ein Element ansprechen, das manchmal ein bisschen zu kurz kommt, nämlich die psychologische und die emotionale Integration. Was sind denn so Fragen, die dich in diesem Kontext so beschäftigen?
Ja, ich glaube, was mich beschäftigt und was ich eigentlich auch vermeiden möchte, ist, dass es so ein Gefühl gibt, dass es hier Gewinner und Verlierer gibt. Das ist ja etwas, was ich auch aus der Erfahrung kenne, sowohl an der Verkauferseite als auch auf der Kauferseite, dass es immer so ein bisschen anders anfühlen kann. Und das sollen wir vermeiden. Und das ist hat mich die erste Woche auch innerhalb Due Diligence, aber auch rund um die Ankündigung sehr stark beschäftigt, um das versuchen zu vermeiden.
Ja, weil oft gibt es halt dann doch immer einen Käufer und einen Gekauften.
Genau, und das macht einen Unterschied. Ich bin auch mal auf beide Seiten gewesen in meiner Karriere, und wenn man gekauft wird, hat man immer doch so ein bisschen das Gefühl, habe ich vielleicht etwas nicht richtig gemacht.
Ja, und auch so, ich meine, es sind ja so verschiedene Elemente, die da so mit reinschwingen, wenn man gekauft wurde und wenn man Käufer ist. So der Käufer, wir hatten ja auch schon so die eine oder andere Session. Gerne denkt man dann, wir sind die Käufer, wir integrieren, das läuft alles nach unseren Spielregeln, und wir integrieren auch alle Mitarbeiter in unsere Strukturen 1:1. Aber das ist ja nicht so.
Nein, weil man will das natürlich erstmals, sagen wir am Anfang, steht auch in Textbooks, best of both worlds, man will es gesamt machen, we do it together. Aber natürlich gibt es auch ein Corporate bei uns und die ABN AMRO-Gruppe vis-à-vis Hall. Wenn wir uns vergleichen in Deutschland, dann sind wir so etwas ähnlich groß. Aber natürlich ist die ABN AMRO-Gruppe größer, so man muss sich auch, lassen Sie sagen, ja, das Integrieren an die Spielregeln von ABN AMRO halten als Gruppe. Und das macht es auch ein bisschen schwieriger.
Ja, schnell kann dann das Gefühl entstehen, alles, was wir bisher als Gekaufter gedacht haben, richtig zu machen, gilt nicht mehr dann in der neuen Struktur.
Ja, weil am Ende kann man auch nicht die Organisation anpassen. Wenn wir als Beispiel, ABN AMRO hat ein Market Cap von so etwas 13, 14 Milliarden. Und Hauck haben wir gekauft für, lass uns sagen, 670 Millionen. Das zeigt so etwa 5% von der Market Cap. So, du kannst nicht die Organisation eigentlich total anpassen für eine, lass uns sagen, relative kleinere Akquisition aus Gruppensicht.
Ja, und gleichzeitig will man natürlich dem Übernommenen nicht das Gefühl geben, du bist jetzt der Kleine, den wir jetzt schlucken. Weil das ist auch gar nicht die Idee.
Ist auch nicht die Idee, aber es gibt natürlich auch auf beide Seiten andere Struktur, andere Prozesse, wie du gesagt hast, wie Dinge bis jetzt gemacht werden und wie bringt man das auf eine gute Weise zusammen. Und natürlich hoffen wir auch, etwas davon zu lernen. So, wir müssen auch den Mut haben, Dinge ein bisschen anzupassen als Gruppe.
Ja, das ist nicht einfach, da die gute Balance zu finden. Vielleicht nochmal so eine andere Perspektive, Hans. Was wird sich für dich ändern innerhalb dieser Integration? Was glaubst du, sind für dich die persönlichen Herausforderungen aus der Führungsrolle heraus?
Naja, auf beide Seiten, glaube ich, werde ich mich kümmern. Erstmal in unserem eigenen Team, da wird sich natürlich auch etwas ändern. Vielleicht auf Tag 1, wenn so ein Merger angekündigt wird, ist jeder eigentlich begeistert und froh, weil wir haben so nach so ein langes Trajekt so etwas daran gearbeitet. Aber natürlich am Tag 2 ist es dann auch, okay, was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das für mich? Das müssen wir natürlich managen. Und an die andere Seite natürlich auch, ich habe auch sehr viel mit meinem Counterpart Michael Bendler gesprochen, innerhalb des Due Diligence-Prozesses, aber auch vorab kannte ich ihn schon, um auch das Gefühl zu geben, wir sind Peers hier. Wir wollen hier etwas bauen. Wir haben beide auch ein, für mich, ich bin 58, du willst etwas jetzt, glaube ich, implementieren für die Zukunft. Das ist, glaube ich, eine unserer Verantwortlichkeiten. Und dafür braucht man natürlich beide Seiten. Das kann man nicht nur mit einem eigenen Team machen. So, deswegen habe ich immer versucht, gute Dialoge zu finden miteinander.
Oft werden manche Dinge nicht angesprochen, die aber sehr wichtig sind. Also so ein offener Kontakt und ein offener Austausch auf allen Ebenen ist eigentlich essentiell.
Genau.
Was glaubst du, wie wird sich deine Rolle ändern? Oder was wird deine Herausforderung als Manager und als Leader sein in diesem Projekt?
Ja, das ist natürlich einerseits technisch von Art. Viel technisch, wie, du hast das Wort Target Operating Model angesprochen. Wie können wir so etwas organisieren? Aber ein sehr wichtiges Element für mich ist People und Kommunikation. Und ja, man versucht doch immer so viel wie möglich zu kommunizieren, obwohl man das auch nicht immer kann. Ja, wir haben hier auch noch zu tun mit Regulatorik, innerhalb von Kontrollverfahren. Leute wollen immer gerne wissen, wie sieht das dann alles aus? Und ich möchte nur, dass jeder das Gefühl geben, dass wir das alles transparent und zusammen und ehrlich anschauen. Ich glaube, da eine gute Art von Kommunikation zu allen Mitarbeitern sehe ich als eine der wichtigsten Aufgaben für mich.
Ich glaube, das ist auch wirklich eine Herausforderung, die Zeit zwischen Ankündigung und Realisierung, weil die Leute kommen ja dann fragen, ist mein Job noch sicher, werde ich das Gleiche machen?
Genau.
Wie sieht das die Organisation aus? Was sieht mein Platz? Wo wird mein Kästchen sein in dem Zielbild? Habe ich überhaupt ein Kästchen in dem Zielbild?
Ja.
Das sind so Fragen, ja, für manche Menschen ist es unerträglich, es nicht zu wissen.
Ja, das ist auch, obwohl natürlich in Banking oder Finanzindustrie gibt es immer, glaube ich, die letzten Jahre, ich kenne nicht anders, dass es Änderungen gibt. Ja, aber jedenfalls, bevor alles klar ist, bevor die migriert werden, das dauert fast 1,5-2 Jahren ab Ankündigung von so etwas. So, ja, es wird lange dauern für Leute, um so mit so einer gewissen Unsicherheit umzugehen. Und das geht natürlich in Stufen, aber man merkt das auch, dass es gibt Kollegen, die da gut mit umgehen können und andere finden das schwieriger.
Ja, und die große Gefahr ist, dass manche Menschen es so unerträglich finden, dass sie dann schon anfangen, den Anruf des Headhunters dann auf einmal anzunehmen und einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Dann.
Ja, genau. Und nicht nur für Leute, die vielleicht gefährdet sind, aber es ist immer so, deswegen komme ich zurück auf Communication. Es gibt immer viele Stories, es wird sich hier so viel ändern und das passt alles nicht, aber Menschen können da empfindlich dafür sein und dann sagen, ja, vielleicht soll ich mal meinen eigenen Weg wählen und genau, Headhunter, Konkurrenz, die wird das nützen, dass, ja, wie es war, wird es niemals mehr sein und solche Stories, die gibt es auch.
Letztendlich ist ja auch so ein Element in so einer Fusion, Das ist die Gefahr der Verlust der eigenen Identität.
Mhm.
Gerade als Gekaufter hat man ja jahrelang in ein Arbeitgeber-Image auch investiert. Man hat viel gemacht, um genau so eine Identität zu erzeugen.
Ja. Ja.
Und jetzt muss man davon wieder Abschied nehmen. Also eigentlich kann man sogar sagen, je mehr man Identität geschaffen hat, desto schwerer ist es in einer Fusion, sich auch zu integrieren.
Ja, nein, das stimmt. Erstmal hat man, bevor man, bist du auch ein bisschen, wir sind vielleicht der Beste, wie wir es machen, so soll es sein. Das gibt auch Arbeitgeberstolz, das ist erstmal auch sehr gut. Und ja, und dann ist die Frage, wie können wir das auch mitnehmen? Und ich glaube auch, Hauke Feuchter Lamp ist auch mal ein Produkt von einer Fusion und ABN AMRO eigentlich auch. Und wir merken auch, ich habe selbst einen Hintergrund bei Mish Beers und Fortis, das ist schon 15 Jahre her, aber ab und zu denkt man immer noch daran, wie haben wir es damals so gemacht? So, das ist echt eine lange Reise, bevor man dann sich so eine neue Kultur, eine neue Arbeitsweise, bevor das eins wird, das kann echt sehr lange dauern.
Was aus meiner Sicht oft etwas zu kurz kommt, ist dieses Abschiednehmen. Diesen, ich sage immer dazu, Trauerprozess.
Hm.
Weil je mehr du eine Identität mit etwas hattest, desto wichtiger ist auch, dass dieser Übergang des Abschiednehmens auch mit begleitet wird, um sich dann auch wieder auf etwas Neues einzulassen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du einen Partner hattest oder hast und da ist was Schlimmes passiert. Er hat dich betrogen, verlassen und auf einmal bist du da und du bist total deprimiert, weil du quasi dein Lebensmodell ist jetzt zusammengebrochen. Wenn du dann zu ihm gehst und sagst, ja, du, das ist doch alles nicht so schlimm. Übrigens, ich kenne da jemanden, den solltest du kennenlernen, der passt vielleicht zu dir. An dem Tag, an dem dieser Mensch verlassen wurde, funktioniert es nicht.
Mhm.
Ja, weil andere Themen, da ist der Schmerz noch da, da ist der Identitätsverlust, da ist das Abschiednehmen noch nicht abgeschlossen. Und dieser Übergang von Abschiednehmen, um sich dann wieder auf etwas Neues einzulassen, der wird interessanterweise oft nicht genügend berücksichtigt.
Mhm. Ja, ich finde hier auch, es gibt natürlich auf alle Ebenen so, aber hier finde ich, glaube ich, auch eine Aufgabe für das Management. Weil ich habe es selbst auch mal, weil ich verkaufe, oder ich musste eine Entität verkaufen. Und da habe ich eigentlich seit Signing viel mit Kunden gesprochen und auch mit Mitarbeitern, aber auch mit Kunden, warum diese Merger eigentlich besser ist. Es ist schwierig, weil du wirst verkauft und du musst eigentlich zum Kunden, Mitarbeiter sagen, genau, es ist besser für die Zukunft für euch. Aber das tut auch ein bisschen weh, weil du denkst, ich habe doch immer eigentlich alles gut gemacht.
Und das ist übrigens spannend, weil wir reden jetzt immer über Mitarbeiter. Aber das Gleiche mit dem verkauft werden, gilt auch für die Kunden.
Genau.
Auch die Kunden werden quasi verkauft und
genau.
In eine neue Organisation integriert.
Genau. Und für die ist es natürlich, deswegen muss erstmal, der Kunde hat eine Verbindung mit der Bank und einem Berater und die muss erst nochmal natürlich auch erklären können, warum ist das eigentlich alles besser.
Hm.
Und viele Kunden, das ist auch keine Gefahr, die sagen, boah, ich bin eigentlich jetzt auch schon zufrieden. So, die Frage ist, wann wird der Kunde unzufrieden? Weil der will gerne weitermachen, wie es war.
Das ist eine spannende Frage, wann Kunden eine Bindung zum Unternehmen haben und wann sie eine Bindung zu Personen haben.
Ja.
Und der Wechsel der Person ist eigentlich das Relevante und nicht der Wechsel des Unternehmens. Und das ist ja auch so eine 50-50-Geschichte irgendwie.
Ja, und in einigen Bereichen ist ein bisschen ein Unterschied. Aber in Wealth Management, Private Banking, ist die Verbindung mit der Person natürlich sehr stark. Und ja, wenn Kunden dann merken, mein Berater oder mein Kontaktperson ist nicht so glücklich oder die merkt man, dann hat das Impact auf Kunden. Weil vielleicht im institutionellen Bereich ist das anders, das ist weniger Emotionen vielleicht.
Hä? Und Kunden haben da eine ganz hohe Sensorik.
Genau.
Die hören zwischen den Zeilen, ob der Ansprechpartner
noch glücklich ist oder nicht. Das stimmt. Im Wealth Management versuchen wir auch diese Kundenverbindung auch sehr stark so zu belassen. ja, weil wir sehen, dass das so wichtig ist.
Eigentlich sind es, wenn ich jetzt mal versuche zusammenzufassen, was denn so die relevanten Elemente sind, lass uns mal auf der Kundenebene anfangen, dem Kunden das Gefühl zu geben, nicht nur das Gefühl, aber auch wirklich sicherzustellen, dass es mindestens nicht schlechter wird.
Genau. Ja, gut. Hier muss man auch ein bisschen einen Blick auf die Zukunft haben, wie mit solchen Mergers in der Finanzindustrie, die eigentlich ja nicht nur bei uns, aber Stand heute passiert das, vielleicht kommt wieder mal so eine Welle. Da sehen wir das Gefühl, Stand heute sind die Kunden eigentlich zufrieden, werden auch gut bedient. Und die Frage ist, wie wird das in die Zukunft sein? Und braucht man dafür dann so eine Merger? Mhm. Für viele Kunden, die denken, das ist mir gar nicht wichtig. Aber am Ende hat das dann ein positives Effekt. Aber das bedeutet eine Storyline. Kunden haben mehr Bedarf auf Digitalisierung und Technologie. Und alles kostet Investitionen und Market Research. Und um das Bleiben zur Verfügung zu stellen, braucht man eine gewisse Größe. Mhm. Und deswegen ist so ein Merger, macht das Sinn. Langfristig. Ja, aber kurzfristig die Kunden mitzunehmen, ist eine Aufgabe. Weil die sind eigentlich normalerweise, gehe ich von aus, sehr zufrieden. Sonst waren die nicht mehr da.
Das heißt, die emotionale Bindung zu den Ansprechpartnern und somit sicherstellen, dass die Ansprechpartner nicht nur einen Sprechzettel bekommen, den sie ablesen, hinter dem sie nicht stehen können, sondern wirklich von, so blöd das jetzt klingt, mit eigener Überzeugung auch dahinter stehen, ist ein Schlüsselerfolgsfaktor.
Genau, und ja, deswegen haben wir schon, dann kommen wir wieder mal auf Kommunikation. Du warst auch noch mal einmal dabei, dass wir uns mit das Management zusammensetzen, um diesen Story gesamt aufzubauen, gesamt präsentieren. Aber am Ende natürlich, das ist auch mal ein Moment, im Alltag ist das natürlich eine Aufgabe von einer Führungskraft, um die Leute mitzunehmen und diese Berater oder welche Person dann auch, die Kundenkontakt haben, mitzunehmen, warum das eigentlich eine gute Geschichte ist. Und das kann für den Manager vielleicht ein bisschen schlechtere Geschichte sein. Aber dann kommt man Emotionen, aber auch eine gewisse Professionalität, wofür man stehen muss.
Ja, jetzt sprichst du ein Thema an, nämlich die Change Story.
Ja.
Oft wird die Change Story vom übernehmenden Unternehmen geschrieben und man berücksichtigt zu wenig die Elemente des Übernommenen.
Ja, ja.
So mein Tipp ist auch immer, schreib die zusammen. Schreibt die auch, um die Bedürfnisse, die Belange des übernommenen Unternehmens zu integrieren. Ob es die Kundensicht ist oder ob es auch die Mitarbeitersicht ist. Sonst klingt es eher nach einer Story, das ist cool für uns, ja, die wir gekauft haben. Und die Frage muss in der Change Story auch immer mit drin sein. Was ist cool für uns, die wir übernommen werden?
Genau, wie du sagst. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, um das zusammen aufzuschreiben, zusammen ja diese Vision zu machen miteinander. Und dann ist die Frage, bei ein paar Sachen wird es immer doch, lass uns sagen, der Art und Weise sein, von wie die Mutter arbeitet. Und das ist eine Frage, ja, wie können wir das so gut wie möglich auch, naja, verteidigen? Wie kann man erreichen, dass auch das Management in diesem Fall sieht, ja, ich verstehe auch, es ist eine andere Bank. Das muss auch ein bisschen eine andere Story sein. Aber dass ich mir da noch gut mittragen kann.
Was ich oft in Veränderungen, jetzt nicht nur M&A, sondern insgesamt feststelle, ist, dass manchmal diese positive Neugier, sich auf etwas Neues einzulassen, oft zu kurz kommt. Ja, man ist eher gefestigt. Also wie sagt man so schön, der Bauer ist nicht das, was er nicht kennt. Also sich auf Dinge einzulassen, die man vielleicht noch nicht ganz versteht, aber mit einer positiven Grundhaltung, ist eine Grundvoraussetzung für jede Veränderung. Übrigens jetzt vom Übernommenen oder vom Übernehmenden. Das versuche ich auch immer so den Menschen zu erzählen. Geht mit einer positiven Grundstimmung rein.
Ja. Ja.
So. Und wenn ihr an eure Fähigkeiten glaubt, dann lasst euch einfach mal auf den Prozess ein.
Ja.
Und dann kommt schon was Gutes bei raus.
Ja, aber ich glaube, das ist in einer Karriere, das ist immer die beste Art und Weise. Hey, die Handbremse anziehen, das macht gar keinen Sinn. So, ich glaube, Positivismus generell ist wichtig im Leben sowieso, aber auch in einem Arbeitsverhältnis. Und solange man auch positiv ist, kann man auch Dinge beeinflussen. Wenn man negativ ist, dann wird man auch nicht mehr zugehört, natürlich. So, das ist auch eine Gefahr. Ja, weil es gibt auch Menschen, die vielleicht etwas ruhiger sind, aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine positive Entwicklung, was hier passiert. Ich glaube, das wird jeder langfristig auf beide Seiten sehen, aber es hat Impact. Ja, das kann, lassen Sie sagen, gut, aber vielleicht auch weniger gut sein, dass man sagt, ja, ich habe jetzt 2 Personen für eine Stelle, und das bedeutet Unsicherheit und vielleicht Negativismus, dass Leute das nicht mittragen wollen oder können.
Und auch das geht ja in die Richtung, sieht man das Glas halb voll oder halb leer?
Ja.
Du bist jetzt schon viele, viele Jahre Führungskraft, Hans. Mhm. Was hast du denn aus all den Jahren für dich so als Leitmotiv mitgenommen, was in Führung wichtig ist und was einen Unterschied macht?
Ja, es gibt so viele Dinge, aber ich glaube, als Führungskraft, für mich ist es immer wichtig gewesen, ein gutes Verhältnis mit meinem Team aufzubauen. Ich habe immer gedacht, alleine kann man nichts. Also man muss ein Team haben, dem man das Vertrauen geben kann, um Dinge zu erreichen. Jetzt so eine Merger, um darauf mal die Verbindung zu machen, das macht man natürlich nicht alleine. Es gibt so viele Leute, die daran arbeiten und ein Gefühl zu haben von, der kann das, der will daran mitarbeiten, so ein Team zusammenzustellen, das ist doch meine Erfahrung, das ist eine der wichtigsten Dinge, wenn man das doch ein Gefühl für Talente hat. Das ist mir wichtig. Ja, das ist, glaube ich, durchschlaggebend. Ich weiß nicht, ob ein deutsches Wort ist.
Ausschlaggebend. ja, und also das ist auch wirklich etwas, was ich so merke. Es gibt so Führungsteams, wenn du da drin sitzt, auch solche kennst du sicher auch, da kommt man sich vor wie bei einem Tribunal. Hm. Jeder ist sehr vorsichtig, was er sagt, weil er weiß, jedes Wort kann gegen ihn verwendet werden und man spürt schon, dass man nicht ehrlich miteinander umgeht.
Ja, ja.
Und dann gibt es Teams, wo man merkt, die Leute haben keine Angst zu sagen, wie die Dinge wirklich sind, weil sie nicht gleich es mit sich selbst verbinden, mit negativen Elementen für sich selbst. Und so eine Kultur zu erzeugen, eine Kultur der Offenheit und der Transparenz und auch des Vertrauens gegenseitig. Ich würde sagen, wenn man das geschafft hat, dann hat man ein gutes Führungsteam.
Ja, genau. Das ist auch sehr schwierig. Aber ja, du musst, glaube ich, auch nicht denken, dass es hat auch mit deinem eigenen Ego etwas zu tun. Hä? Denkst du immer, ich weiß alles besser oder ich finde es schwierig, um Kritik zu bekommen. Das ist auch nicht leicht übrigens, um Kritik zu bekommen, aber das gehört dazu.
Und ich finde, die Basis ist immer, dass man dem Team auch zeigt, dass man selbst nicht perfekt ist. Mhm. Man muss auch Vorbild sein, zu sagen, schaut mal, da habe ich etwas nicht richtig gemacht und sorry dafür und jetzt lass uns, was habe ich draus gelernt? Dieses Vorbild, dass man selbst lernender ist, erzeugt erst die Basis von Vertrauen und einer Offenheit.
Ja, und ich glaube, auch als Chef oder Führungskraft, du bist auch nicht immer sicher, ob man selbst alles gut macht. Ich sage manchmal zu Kollegen, junge Kollegen, wenn die fragen, wieso bist du dann Chef geworden, sage ich immer, es müssen die 3 Gs, sage ich immer. Du musst gut sein, aber viele Leute sind gut. Ich sage, es muss dich gegönnt werden. Das ist, glaube ich, auch Deutsch. Ja? Das ist die 2. G, dass du auch ein netter Typ bist und eigentlich mit vielen Leuten auch gut sich einverstanden bist. Und das 3. ist die G von Glück. Man muss Glück haben. So, man muss auch nicht denken, ich bin hier der Chef, weil ich so gut und alles mache. Nein, das hat auch zu tun mit einem Prozess. Und deswegen ist es ab und zu auch einfacher, um ab und zu auch Kritik zu bekommen. Du machst nicht alles gut. Du bist auch nicht auf diesen Platz gekommen, weil du so super bist. Das hat auch mit einigen anderen Dingen zu tun.
Was du sagst, würde ich so unter der Überschrift Demut auch zusammenfassen. Und ich merke immer, wenn Führungskräfte eine gewisse Demut haben und die dann auch vorleben, dann das ist die Basis für alles.
Ja, ja, aber endlich ist es aber du hast natürlich auch deine Unsicherheit und mache ich alles gut und ich habe auch ein paar Mal natürlich nachts wach gelegen, dass du denkst, vielleicht denken die, dass ich das nicht gut kann oder so. Solche Dinge gibt es im Leben. Also, aber das gehört dazu.
Ich habe das Gefühl, Hans, dass du mit deiner Grunddemut und deinem Teamplayer-Gehen, das ganz tief in dir drin sitzt, dass du die besten Voraussetzungen hast, diesen Merger, der vor dir steht, auch gut zu bewältigen.
Ich hoffe, weil das ist wichtig. Und ja, deswegen habe ich auch viel Zeit verbracht, um diese Verbindung mit dem Teams einander zusammenzubringen. Und auch, wie gesagt, mit Micha Bengtlago ist der CEO von Hall. Ich glaube, wir verstehen einander gut. Das ist erstmal die Grundlage. Also auch von seiner Seite ist das positiv. Und auch da sehr transparent gegeneinander zu sein, was wir erwarten in so einem Prozess. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge. Und wenn es dort Streit gibt, das sieht jeder. Und dann kommt man in so eine negative Spiral, die man vermeiden soll.
Hans, ich wünsche dir alles Gute.
Danke sehr.
Das war die Episode zum Thema Post-Merger Integration in der Finanzbranche mit Hans Hanegraaff und Dr. Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filhoff von Feinton. Am 20. Dezember erscheint unsere letzte Folge von Transformation to Go in diesem Jahr. Ihr dürft gespannt sein, worum es geht. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.